Ja, Matthias hat vorhin so schön gesagt, von wegen, er freut sich darauf oder wir freuen uns darauf, dass ihr gleich mich hört. Mal gucken, ob ihr euch hinterher immer noch freut. Das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall, ja, wollen wir gleich auf Gottes Wort da auch hören. Resignation oder mutig das Evangelium verkündigen, das ist die Botschaft, die jetzt am Anfang auch stehen soll. Und ich will euch am Anfang in eine Geschichte hineinnehmen. Und zwar der 4. Juli 1952, kurz nach Sonnenaufgang, vor der Insel Catalina westlich der kalifornischen Küste, steigt eine 34-jährige Frau ins Wasser. Ihr Name ist Florence Chadwick. Und Florence hat an diesem Tag Großes vor. Als erste Frau der Welt will sie die Strecke von ca. 30 Kilometer bis zum Festland schwimmen. Das Wasser ist eiskalt und der Nebel so dicht, dass sie kaum die Begleitboote sehen kann. Doch die junge Frau ist fest entschlossen. Schließlich war sie es doch, die als erste Frau den Ärmelkanal in beiden Richtungen durchschwommen hat. Millionen Zuschauer verfolgen den Weltrekordversuch über die nationalen Fernsehsender und sehen, wie Florence Fahrt aufnimmt. Mehrmals müssen Haie mit Gewehren vertrieben werden, um die Strecke zu sichern. Müdigkeit und Kälte machen ihr zu schaffen. Aber sie hält durch, 15 Stunden lang. Und dann gibt sie auf. Zitternd und steif vor Kälte bittet Florence ihre Begleiter, sie aus dem Wasser zu holen. Ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot nebenan, also gleich neben ihr, herfahren, rufen ihr zu, dass die Küste schon ganz nah ist. Aber sie sieht nur Nebel und gibt resigniert auf. Als sie sich kurze Zeit später im Boot erkundigt, wie weit sie vom Ziel entfernt sei, kommt die schockierende Nachricht: Es sind nur noch 800 Meter. Nur eine halbe Meile von der kalifornischen Küste entfernt hat sie aufgegeben und ist aus dem Wasser gestiegen oder gezogen worden. Und später fragte ein Reporter: Miss Chadwick, was hat Sie davon abgehalten, diese letzte halbe Meile zu schwimmen? Es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Florence Chadwick war eine erfolgreiche Schwimmerin. Schon als 10-Jährige hat sie mehrere Kilometer geschwommen. 1950 schwamm sie über den Ärmelkanal. Sie war es gewohnt, ihre Ziele zu erreichen. Aber kurz vor dem Strand von Los Angeles resignierte sie. Die Kräfte schwanden und der Mut löste sich in nichts auf. Obwohl ihre Mutter und ihr Trainer sie anfeuerten, gab sie auf. Obwohl sie auf der Straße des Erfolgs war, verließ sie die Motivation. Das gibt's auch in der Bibel. Denken wir an Elia. Auf dem Karmel schenkte Gott ihm einen großen geistlichen Sieg. Die Baalspriester wurden öffentlich gedemütigt, weil ihr Gott sich als kraftlos erwiesen hatte gegen den Gott von Elia. Das muss eine gewaltige Szene gewesen sein auf dem Karmel. Also, wenn es sowas gäbe, wie mit einer Zeitmaschine zumindest in die Vergangenheit gucken zu können, nichts da verändern, aber gucken, wie es genau aussah, das würde ich gerne machen. Wenn ich mir das vorstelle, auf der einen Seite 450 Baalspriester, die versuchen, ihren Gott irgendwie dazu zu bringen, Feuer vom Himmel zu schicken, und sie machen alles, sie tanzen, sie hüpfen, sie schreien, sie schlagen sich blutig, aber nichts passiert. Und dann Elia, ein Gebet, und das Feuer kommt. Ein riesengeistlicher Sieg. Aber dann, einen Tag später, bekommt er so ein, ich sag mal, heute würde man sagen, eine kleine WhatsApp von Isabel. Und da steht dann: Elia, das war jetzt einmal zu viel. Morgen bist du einen Kopf kürzer. Und dann haut er ab und ist einfach nur depressiv, resigniert. In 1. Könige 19, Vers 4 steht: Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er war am Ende. Jeremia ging es genauso. 50 Jahre lang hat er dem Volk gepredigt. Aber sie wollten nicht hören. Und in Jeremia 15 klagt er in Vers 10: Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Einen Mann, mit dem jedermann streitet und zankt im ganzen Land. Ich habe nichts ausgeliehen und sie haben mir nichts geliehen und doch fluchen sie mir alle. Und ist es heute nicht oft auch so? Im Jahr 2019, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen dieser Frau richtig ausspreche, aber im Jahr 2019 hat Päivi Räsänen 4 Bibelverse aus dem Römerbrief zum Thema Homosexualität abfotografiert und auf Twitter veröffentlicht. Sie hat die Frage aufgeworfen, warum die finnische evangelische Kirche den Helsinki Pride unterstützt. Seit 6 Jahren, eigentlich schon 7 Jahre, wird sie von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Genau wegen dieses Tweets, den sie veröffentlicht hat. 2 schon wurde sie freigesprochen, aber die Staatsanwaltschaft gibt nicht auf. Das Verfahren läuft immer noch vor dem obersten Gerichtshof Finnlands. Schau dir Olaf Latzel an. Weil er biblische Positionen zur Homosexualität und der Genderideologie vertritt, steht er seit Jahren vor Gericht. Auch Olaf Latzel wird nicht wirklich verurteilt, aber durch die Prozesse schikaniert. Und die ständige schlechte Presse, die demoralisiert einen. Wenn du immer über dich lesen musst, stell dir vor, dein Name in der Zeitung und was über dich alles geredet wird, hat alles kein Hand und Fuß. Aber alle Leute glauben, stimmt. Wenn sie dich sehen, denken sie, ach der. Oder damals, in unserer Gemeinde, wo ich damals war, in Garbsen. Wilfried Plock hatte in unserer Gemeinde ein Eheseminar gehalten. Und dann kam ein paar Wochen später ein Fernsehbericht im Norddeutschen Rundfunk, dass er angeblich ein Seminar über Kindererziehung bei uns gehalten hätte und das Schlagen von Kindern propagiert. Die Außenaufnahmen bei diesem Fernsehbericht zeigten unser Gemeindegebäude. Und dann kamen Innenaufnahmen, die waren nicht aus unserer Gemeinde, aber hey, wer weiß das schon, wer nicht Gemeindeglied ist, wie das bei uns in der Gemeinde aussieht. Und dann noch Texte und Tonaufnahmen von noch woanders her. Obwohl alles an diesem Bericht erlogen war, obwohl wurde er gesendet und Wilfried Plock und auch unsere Gemeinde bekamen einen Shitstorm. Wow. Oder ich denke an diesen irischen Lehrer Enoch Burke, der sich weigerte, ein Kind mit den geschlechtsneutralen Pronomen anzureden. Weil ein Junge nun mal meinte, er ist jetzt ein Mädchen. Und er hatte dann, weißt du, die suchen sich ja irgendwelche Pronomen dann aus, mit denen du sie anreden sollst, ne? Und er weigerte sich, weil er sagt, als Christ sehe ich, was wahr ist. Ich sehe mit meinen Augen einen Jungen und deswegen werde ich ihn auch als Jungen ansprechen, weil Junge bleibt Junge. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ihm wurde gerichtlich verboten, das Schulgebäude zu betreten. Weil er es trotzdem immer wieder tut, war er jetzt schon über 500 Tage im Gefängnis. Und deswegen, wenn du das im Internet mal nachguckst, deswegen sagen, weil er, ne, er hat die Entscheidung bekommen, er darf das Schulgebäude nicht mehr betreten. Aber er geht immer wieder hin. Und weil er so, deswegen kommt, muss er wieder ins Gefängnis. Und deswegen sagen Faktenchecker, kannst du nachgucken im Internet, es liegt nicht an seiner Position zu Transgender, warum er ins Gefängnis kommt, sondern weil er die Anordnung des Gerichtes sozusagen übertritt. Das ist natürlich eine Faktendreherei, was die da machen, denn im Endeffekt, sie haben ihm ja ein Berufsverbot aufgrund von was nochmal erteilt? Also, es liegt an seiner Meinung. Und er wird halt sozusagen dann wegen Hausfriedensbruch immer wieder ins Gefängnis gesteckt. Ja, das ist psychologische Kriegsführung. Du wirst nicht verurteilt, du wirst zermürbt. Mao Zedong wird der Ausspruch zugeschrieben, bestrafe einen, erziehe 100. Und genau das passiert. Da verkündigt jemand klar und deutlich, und wird wegen Hassrede oder Diskriminierung oder Rassismus angeklagt und steckt Jahre in der juristischen Mühle. Und da denkst du dir dann ganz schnell, dann will ich mal in Zukunft etwas vorsichtiger sein in meinen Äußerungen. Und genau diese Folge ist beabsichtigt. Entweder erlebst du selbst Schwierigkeiten oder du siehst, wie jemand anders solche Schwierigkeiten erleidet und du denkst dir, das will ich nicht, dass es mir passiert. Du stehst in der Gefahr, die Verkündigung abzuschwächen oder ganz sein zu lassen. Und das ist das Thema heute früh. Resignation oder mutig das Evangelium verkündigen. Und genau darum geht es doch. Trauen wir uns, das Evangelium ohne die Schere im Kopf zu verkündigen? Trauen wir uns, das Evangelium ohne die Schere im Kopf zu verkündigen? Also irgendwo höre ich ein Handy. Also die Dinger kann man ausschalten. Das wäre eine gute Idee. Ihr könnt hier Flugmodus machen oder ähnlich, ne? Oder macht sie ganz aus. Perfekt. Wir lesen gleich aus der Apostelgeschichte einen etwas längeren Text. Und zwar Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 4, 31. Aber was war vorher passiert? Petrus und Johannes hatten mit Gottes Hilfe einen Gelähmten geheilt. Und dieser geheilte Mann, der sprang umher und er lobte Gott. Eine Menschenmenge strömte zusammen und sie wollte wissen, was ist passiert? Und hier setzt unser Text ein. Apostelgeschichte 3, Abvers 12. Als Petrus das sah, also dass die ganze Menschenmenge zusammenströmt, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde, den Fürsten des Lebens, aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiaphas, und Johannes, und Alexander, und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, und beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesem Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Resignation oder mutig das Evangelium verkündigen. Petrus, Johannes und die anderen Apostel erlebten, was es bedeutete, das Evangelium zu bezeugen. Und das Erste, was sie erlebten, ist: Rede über Jesus und der Ärger fängt an. Rede über Jesus und der Ärger fängt an. Vor der Kreuzigung lebten sie im Windschatten von Jesus. Er verkündigte, er tat Wunder, er heilte, sie dienten. Jesus bekam Ärger, aber das betraf nicht sie selbst, es traf ja ihn. Aber er sagte ihnen auch damals schon in Johannes 15, Vers 20, 21, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Bei der Pfingstpredigt des Petrus, da gab es noch keinen Ärger, noch keinen Widerstand, keine Drohung, keine Festnahmen. Eine Riesenaktion. Tausende kommen zum Glauben. Aber schon wenige Tage später sah es anders aus. Eine große Menschenmenge versammelte sich, weil da einer geheilt wurde. Na, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Na, steh auf. Der war mit einmal gesund. Und die Menschenmenge wollte wissen, was ist passiert? Und Petrus fing an, evangelistisch zu predigen. Also wenn die Menschen uns irgendwas fragen, ne, da sollten wir immer in der Lage sein, dann evangelistisch loszulegen. Und Petrus stellt nicht sich in den Mittelpunkt, sondern Jesus Christus. Nicht Petrus und Johannes haben den Gelähmten geheilt. Nein, das war doch die Kraft von Jesus Christus, die Kraft des Auferstandenen, der dort geheilt hat. Und Petrus macht den Zuhörern klar, dass sie mitschuldig sind am Kreuzestod von Jesus Christus, den Gott doch aus den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft der Auferstehung hat auch den Gelähmten geheilt. Aber er sagt gleichzeitig, die Gnade gilt auch für seine Zuhörer. Und Petrus ruft aus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Also damals haben die das sicherlich gut verstanden, dieses Wort Buße. Aber in der heutigen Zeit denken die Leute, Hilfe, dieses Wort. Nein, was heißt denn das alles? Ihr alle kennt Navigationsgeräte, ne? Und ich habe das mal gebracht. Es ist ja noch so 2 Monate hin, dann haben wir wieder Frühlingswetter. Auf jeden Fall, ich war unterwegs im Frühlingswetter. Der erste Sonnenschein, blauer Himmel. Es war herrlich. Schön Musik angemacht. Und die Musik war leider so laut, dass sie mein Navigationsgerät übertönt hat. Und so bin ich an der Autobahnabfahrt vorbei, wo ich eigentlich abfahren wollte. Und was sagt mein Navi dann? Bitte wenden. Dreh um und fahr auf den richtigen Weg. Ja, wäre auch interessant, wenn der Navi tu Buße sagt. Aber nein, es sagt bitte wenden. Es sagt bitte wenden. Und nichts anderes ist das. Gott sagt, du bist auf dem falschen Weg. Kehr um. Bekehrung ist nichts anderes als Umkehr. Ne? Und das ist es. Er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und während sie noch predigten, also während Petrus noch dabei ist, den Aufruf zu gestalten und gleich zum Seelsorgeraum, nein, nicht ganz, aber auf jeden oder nach vorne, auf jeden Fall, so, während er noch dabei ist, kamen die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Und sie waren aufgebracht. Die Sadduzäer waren eine einflussreiche jüdische Gruppe, die alles Übernatürliche wie Engel und Auferstehung ablehnen. Und laut Apostelgeschichte 5, Vers 17 wissen wir, dass viele Priester Sadduzäer waren. Also wenn da steht, dass die Priester und die Sadduzäer kamen, dann heißt das im Grunde genommen eigentlich, denn die Priester waren Sadduzäer, in den allermeisten Fällen. Die Pharisäer, das waren wieder die anderen, die glaubten an Auferstehung und so weiter. Zwar nicht an die Auferstehung von Jesus, aber dass sowas möglich ist. So ist es doch heute oft auch. Gerade die offizielle Kirche hat sich doch schon seit langem von den Wundern Gottes losgesagt. Da wird dann gesagt, im Herzen auferstanden. Oder solche Dinge. Es kommt doch nicht darauf an, ob Jona wirklich vom Fisch verschlungen wurde. Es reicht doch zu wissen, Gott ist der Allmächtige. Genau so einen Satz habe ich gehört. Du lachst, es ist so. Ich habe mich damit immer mit dem Pastor unterhalten. Wenn wir es wagen, den Anspruch von Jesus Christus zu verkündigen, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dann sind wir diskriminierend. Ist euch klar, ne? Weil wir damit sagen, alle anderen Wege nicht. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Wenn wir Gottes Sicht über Gender, Trans und Homosexualität verbreiten, dann verüben wir Hassrede. Wir können noch so freundliche Worte verwenden. Wir können noch so sachlich reden. Das ist den Gegnern des Evangeliums total egal. Sie schnappen sich irgendein Zitat aus dem, was wir gesagt haben, und machen uns fertig. Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind mehrere Reportagen in den Medien über gefährliche Christen gesendet worden. Brauchst du nur mal kurz einzugeben hier bei Google, und dann findest du sofort radikale Christen in Deutschland, Kreuzzug von rechts in der ARD. Was hinter dem Hype um Christfluencer steckt? ZDF. Gefährlicher Glaube. Radikale Freikirchen in Baden-Württemberg. Im SWR. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht. Bei Galileo. Erneuerungsbewegungen. Toxische Spiritualität. ARD. Die hippen Missionare mit Jesus gegen die Freiheit. ARD. Christen werden zum Feindbild aufgebaut. Christen sind gegen Freiheit. Christen sind rechts. Aber eigentlich sind das nur vorgeschobene Gründe. Denn Christen erzählen die Wahrheit. Und Wahrheit ist für Eliten nicht hinnehmbar. Damals bei Petrus und Johannes ging es um die Wahrheit der Auferstehung von Jesus Christus und die Wahrheit der Heilung eines Gelähmten. Und diese Wahrheiten versuchten die Eliten, doch seit der Auferstehung, das ist ja ein paar Wochen her, durch Lügengeschichten zu bekämpfen. Sie hatten die Soldaten bestochen, damit sie erzählen, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten. Und da war es natürlich nicht hilfreich, wenn da ein Petrus vor Hunderten, Tausenden von Leuten sagt, dass der wirklich auferstanden ist. Das passt nicht zu der Geschichte, die sie überall in Jerusalem verbreiten lassen. Fake News, da müssen die Faktenchecker kommen. Genau. Tausenden zu erzählen, Jesus ist auferstanden, das geht gar nicht. Und deswegen kamen die Priester, die Sadduzäer, der Hauptmann. Petrus und Johannes wurden festgenommen. Über Nacht mussten sie im Gefängnis bleiben. Sie wurden gefragt, was sie denn da reden. Sie wurden eingeschüchtert. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Gläubigen, also in der Bibel ist ja nur von den Männern die Rede. Das heißt, die Zahl der gläubigen Männer war zu dem Zeitpunkt jetzt schon auf 5000 angewachsen. Unter anderem auch durch die Predigt von Petrus. Nicht nur die Pfingstpredigt, auch die jetzige. Frauen und Kinder waren sicherlich auch noch dazu. Das heißt, wir können rechnen mit über 10.000. Und die ganze Drohkulisse wurde aufgebaut, damit sie klein beigeben. Und ganz ehrlich, wie leicht resigniert man bei so etwas? Resignation oder mutig das Evangelium verkündigen, das ist unser Thema. Aber es geht weiter mit dem nächsten Punkt. Rede weiter über Jesus und der Druck nimmt zu. Resignieren und klein beigeben kommt für Petrus und Johannes nicht in Frage. Also der zweite Punkt, rede weiter über Jesus und der Druck nimmt zu. Resignieren und klein beigeben kommt für Petrus und Johannes nicht in Frage. Die Gefahr durch die Verkündigung steigt aufs nächste Level. Sie werden verhört. Aber sie weichen nicht zurück. Sie wissen, was Jesus Christus selbst passiert ist. Er wurde gekreuzigt. Was passiert mit uns? Also diesen Gedanken werden sie schon gehabt haben. Also die werden da jetzt nicht einfach so alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, sie wissen, das kann auch schief gehen. Sie weichen nicht zurück. Sie betonen noch einmal, dass der Gelähmte durch den Namen von Jesus Christus geheilt wurde. Und sie beschuldigen jetzt die Priester und Sadduzäer, dass Jesus Christus wegen ihnen gekreuzigt wurde. Ich meine, eben haben sie mit der Volksmenge geredet und gesagt, die Volksmenge ist mit Schuld. Aber jetzt stehen sie vor den richtig Verantwortlichen und sie sagen, ihr seid schuld. Das ist schon mal ein Level höher. Und sie verkündigen noch einmal, dass dieser Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und dann steigern sie die Verkündigung noch einmal und bringen diesen ganz bekannten Vers, den wir auch so gerne auswendig lernen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das knallen sie den Verantwortlichen links und rechts um die Ohren. Petrus und Johannes haben sich nicht einschüchtern lassen. Sie sehen die Verhörsituation eher als Missionsgelegenheit. Die müssen es auch hören. War es nicht das, was Jesus meinte, als er sagte in Matthäus 10, die Verse 17 bis 20, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Bald wird hier in Krelingen das Musical Paul und Gretel aufgeführt. Auch aus unserer Gemeinde kommen viele Sänger, die bei diesem Chor dabei sind. Und da geht es ja um Paul Schneider und seine Frau. Paul Schneider. Am Anfang war er geblendet vom Nationalsozialismus. So wie die meisten Deutschen auch. Ich habe mal nachgeschaut, ne? Es gibt Fotos, wo er auf der Kanzel steht und die Kanzel ist mit der Hakenkreuzfahne geschmückt. Er hat genauso gut von Adolf Hitler gedacht, wie die meisten Deutschen auch. Aber spätestens bei der Beerdigung eines Hitlerjungen kam es zum Eklat. Der Kreisleiter der NSDAP hielt eine Rede, in der er den Gestorbenen, also diesen Hitlerjungen, den Gestorbenen in den himmlischen Sturm Horst Wessels versetzte. Also Horst Wessel, das war ein Märtyrer der Nazi-Bewegung, der jung gestorben war und deswegen gab es auch ein Horst-Wessel-Lied und solche Dinge alles. Auf jeden Fall, er hat ihn in den himmlischen Sturm Horst Wessels versetzt. Und Paul Schneider stand da an diesem noch offenen Grab. Noch war der Trauergottesdienst nicht vorbei und es rotierte in seinem Kopf und er sagte, nein, das kann nicht wahr sein. Hier kann ich als Pastor nicht schweigen. Erst etwas zurückhaltend, aber dann sagte er ganz deutlich, ich protestiere. Das ist eine kirchliche Feier. Und ich bin als Pfarrer für die reine Lehre der Heiligen Schrift verantwortlich. Drei Tage später wurde er verhaftet. Das war seine erste, noch nicht endgültige Verhaftung. Nach 6 Tagen kam er wieder frei. Das war der erste Warnschuss vor dem Bug. Schließlich, nach mehreren, waren seine Augen geöffnet für das, was das Regime wirklich war. Und er begann zu kritisieren, begann von seiner Kanzel aus Erklärungen gegen das Regime zu verfassen. Und dass es ja wohl nicht sein könnte, dass man da so eine Person nach oben, nach dem Motto, als wäre es Gott und solche Dinge. Ne? Und naja, das ließ die Partei nicht auf sich sitzen. Auf jeden Fall, er kam ins Konzentrationslager. Auch dort hörte er nicht auf, klar über Jesus Christus zu reden und die Gottlosigkeit des Regimes anzuklagen. Er wagte es sogar, an der Wand seiner Zelle hochzuklettern, bis zum vergitterten Fenster und von dort über den Platz sozusagen, von dort zu predigen. Und dann konnten alle Häftlinge, die auf dem Platz versammelt waren, zum Appell seine Predigt hören. Das kam so unerwartet für die Wachen, dass sie erst einmal dahin rennen mussten. Und so konnte er ein paar Minuten predigen, bis die Wachen dann bei ihm in der Zelle waren. Und das machte er nicht nur einmal. Und sie haben ihn dafür immer wieder schrecklich verprügelt. Und er hat es immer wieder getan. Schließlich wurde Paul Schneider ermordet. Und er wusste, und das ist das Heftige an der ganzen Sache, er wusste, jederzeit hätte er aus dem Konzentrationslager entlassen werden können, wenn er bereit gewesen wäre, das anzuerkennen, dass er vom Staats wegen aus seinem Kirchengebiet, wo er war ja Pastor, dass er da sozusagen nicht mehr hin durfte. Die haben gesagt, in diese Stadt darf er nicht mehr. Und da hat er gesagt, nein, das ist meine Gemeinde. Und der Staat hat da überhaupt nicht reinzureden. Das ist meine Gemeinde. Der Staat hat kein Recht, hineinzureden in meinen Dienst. Das ist Gottes Sache. Nur Gott kann mich abberufen, nicht der Staat. Hätte er gesagt, ist in Ordnung, dann kann ich halt woanders predigen. Nee, Gott hat mich in diese Gemeinde gestellt und hier bleibe ich. Und nur Gott kann mich hier auch wieder abberufen. Das ist genau das Gleiche wie bei diesem Lehrer in Irland. Der sagt, nein, ich bin sozusagen als Lehrer an dieser Schule von Gott eingesetzt. Das ist mein Ding. Manche Leute sagen, ja, wieso, macht er den Aufstand? Dann geht er halt nicht mehr in das Gebäude. Und, wo ist das Problem? Genauso könnte man bei Paul Schneider sagen, und, warum hat er nicht gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr in diese Gemeinde. Er hätte ja noch weiter im Privaten irgendwo Jesus verkündigen können. Aber er hat gesagt, nein, der Staat hat kein Recht, mir zu sagen, was ich darf und nicht in Bezug auf Predigen. Das akzeptiere ich einfach nicht. Und deswegen blieb er drin. Und deswegen musste er sterben. Er hätte rausgekommen. Er hätte sagen können, naja, man kann es ja ein bisschen... Und er sagt, nein, das kann man nicht mal eben so ein bisschen sehen. Ja. Bis zum Schluss diente Paul Schneider seinem Herrn und verkündigte das Evangelium. Und so taten das auch Petrus und Johannes. Die Priester und Sadduzäer bedrohten sie, damit sie auf gar keinen Fall mehr mit irgendeinem Menschen über Jesus reden. Und in dem 18. Vers im Kapitel 4 steht, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr, in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber genau das verweigern Petrus und Johannes. Sie sagen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie werden nochmal auf freien Fuß gesetzt. Aber Petrus und Johannes wissen jetzt eins. Es wird eng. Sie gehen zur Gemeinde. Und damit wir zum letzten Punkt. Flehe zu Gott und er gibt dir Kraft. Flehe zu Gott und er gibt dir Kraft. In Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 29, dort steht, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu ihnen und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also Petrus und Johannes gehen jetzt in ihre Gemeinde. Das ist selbstverständlich. Würde ich auch machen. Wenn ich irgendwo verhaftet worden wäre wegen irgendeiner Predigt, die ich gehalten habe, dann komme ich wieder frei und natürlich gehe ich zur Gemeinde und sage, ey, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Und dann fange ich an zu erzählen. Logisch. Sie erzählen von den Drohungen der Priester, der Sadduzäer. Und sie fangen aber nicht an, auch nur mit einem Gedanken darüber nachzudenken, oh, wie könnten wir uns jetzt zurücknehmen. Nein, sie taten das einzig Richtige. Sie beteten. Und sie beurteilten ihre Situation geistlich. Sie erinnern sich an den Psalm 2, dass David darüber schon geschrieben hat. Der hat es prophezeit, dass die Heidenvölker, die Fürsten, die Könige sich gegen den Gesalbten Gottes stellen würden. Und jetzt erlebten sie das am eigenen Leib. Sie schildern Gott, welchen Drohungen sie ausgesetzt sind. Aber sie bitten ihn nicht darum, könnten wir das eventuell in Zukunft etwas anders machen? Können wir die Strategie ändern? Sie bitten nicht darum, wäre vielleicht eine Möglichkeit, Herr, könntest du da grünes Licht für geben, dass wir jetzt ein diakonisches Werk gründen? Dann sind wir in der Stadt angesehener, weil wir Hilfe leisten. Dann sind wir beliebter beim Volk und bei der Obrigkeit. Dann sind wir relevant, wie man so schön sagt. Leider gehen viele Missionsgesellschaften solche Wege. Irgendwie verschwindet immer mehr das Wort Mission aus dem Namen von Missionsgesellschaften. Es gibt immer gute Gründe dafür, aber es fällt auf. Aus New Tribes Mission wurde Ethnos 360. Weißt du da im ersten Augenblick, was die meinen? Aus Missionshaus Bibelschule Wiedenest wurde Forum Wiedenest. Aus Ring missionarischer Jugendbewegungen wurde Netzwerk M. So ein bisschen will man nicht mehr gesehen werden. Man will das nicht mehr nach außen zeigen, dass man missionarisch unterwegs ist, dass die Bibel das Wichtigste ist. Man würde sicherlich noch mehr Beispiele finden. Gemeinden versuchen, relevant und beliebt in ihrer Umgebung zu werden und beziehen sich da meist auf Apostelgeschichte 5, Vers 13, wo es heißt, das Volk schätzte sie hoch oder beim Volk waren sie beliebt, je nach Übersetzung. Und da wird auch gerne folgender Vers genommen, sucht den Frieden der Stadt. Das ist nicht falsch, denn das sind ja Worte, die in der Bibel stehen, aber sein wenig schon aus dem Zusammenhang gerissen. Was damit gemeint ist, der Hauptauftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, ist Menschenfischer sein. Jünger Jesu sollen Evangelisten sein. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Also wir sind im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, 2 bis 5. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und weil das der Hauptauftrag eines Christen ist, beten Johannes, Petrus und die Gemeinde auch genauso. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Sie beten das mit dem Wissen, dass genau dadurch ihre Schwierigkeiten wahrscheinlich nicht kleiner werden. Und genau das kommt. Schon in der Apostelgeschichte beginnen brutale, blutige Verfolgungen. Naja, sie beten darum, dass Gott ihnen Freimütigkeit in der Verkündigung des Evangeliums schenkt. Und genau das Gebet wurde erhört. In Vers 31 steht, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott erhört solche Gebete, aber nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Paul Schneider hatte seine Predigtzuhörer im KZ und dort starb er dann auch. Die drei Freunde von Daniel vertrauten Gott und kamen doch in den Ofen. Dort wurden sie dann gerettet. Aber sie waren bereit, in den Tod zu gehen, weil sie ja gesagt haben, wir wissen, Gott kann uns retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wir werden trotzdem nicht vor deiner Statue uns niederwerfen. Also sie waren bereit, weil sie wussten, es kann auch so ausgehen. Paulus war ein großer Verkündiger, aber er wurde gesteinigt und geschlagen. Also ich weiß nicht, im Voraus hatte Paulus sich das sicherlich nicht so vorgestellt. Oder wer von uns würde jetzt einfach sagen, ja, ich werde jetzt meinen Dienst antreten und ja, ich bin schon darauf ausgesteinigt zu werden. Nein, und auch Paulus hat das nicht gedacht. Aber er war bereit, es in Kauf zu nehmen. Verkündigung ist unser Auftrag. Verfolgung ist uns verheißen. Verheißung denken wir ja immer in toll, ne? Aber es ist auch eine Verheißung. Verfolgung. Wir wurden in Deutschland lange nicht verfolgt. Wir sollten bereit sein und nicht resignieren. Lasst uns mutig das Evangelium verkündigen. Und wie? Jesus hat gesagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Markus 1, Vers 5. Und weil dieser Auftrag von Jesus immer noch gilt, sitzen wir hier heute zusammen. Wir wollen uns ja nicht hier so zusammensetzen und sagen, oh, wie schlimm ist die Zeit geworden. Ja, dann sind wir wie die Welt, ne? Das ist kein Problem. Die einen sagen, Klima ist schrecklich, die anderen sagen, die Politik ist schrecklich und wir sagen, Verfolgung ist schrecklich. Dann sind wir die Leute, die auch noch schrecklich reden. Nein, wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und dieser Auftrag gilt immer noch. Und wie können wir in der heutigen Zeit Menschenfischer sein? Und da gibt es verschiedene Methoden des Fischfangs. Ich meine, wir sind ja hier etwas näher dran an der Küste, als wenn man so aus der Schweiz kommt, haben wir hier Gäste, ne? Oder auch aus Baden-Württemberg oder Bayern. Aus Bayern ist, glaube ich, keiner, ne? Nee, Bayern keiner dabei, ne? Ja. Kann noch werden. Was habe ich da gehört?
Kann noch werden.
Kann noch werden. So, auf jeden Fall, es gibt einmal beim Fischfang das riesige Netz. Da ist der Fischtrawler, der mit dem riesigen Netz durch die Fischgründe zieht. Viele Fische werden gefangen, aber nicht alle sind gut. Das ist die Großevangelisation. Im Saal oder Zelt. Viele Menschen kommen in den Saal, aber nicht alle sind gut. Das heißt, nicht alle kommen zum Glauben oder bleiben dabei. Manchmal hört man 20, haben sich entschieden, aber so nach 3 Monaten siehst du nur noch einen davon. Na, man weiß es nicht. Dann die Fischreuse. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das kannst du so in ein fließendes Gewässer dann hinein und die Fische kommen, weil es wird dann sozusagen wie so ein Trichter, geht so auf, die Fische kommen leicht rein, aber wenn sie einmal hier sind, dann kommen sie schlecht wieder raus, weil hier sind dann so wieder Haken und Spitzen. Da kommen, das heißt also, auf die Art und Weise kann man nicht so viele Fische fangen, aber auch. Und ich sag mal, es ist so, ein Fisch, der die Fischreuse sieht, macht einen großen Bogen rum. Aber es gibt immer wieder ein paar Fische, die denken sich, was ist das denn? Und die schwimmen dann rein. Und dann sind sie drin. Ich vergleiche die Fischreuse immer so ein bisschen mit dem Straßeneinsatz. Der Strom der Passanten, der geht an uns vorbei. Aber die, die neugierig werden, kommen aus eigenem Entschluss zu uns, an den Stand. Sie hatten ursprünglich gar nicht vor, an diesem Tag das Evangelium zu hören. Aber irgendwas an unserem Stand oder an uns selbst hat diese Menschen provoziert und neugierig gemacht. Und wir müssen uns einfach nur fragen, was kann die Leute neugierig machen? Da gibt es immer so ein paar verrückte Sachen, die man machen kann, damit die Leute von sich aus auf uns zukommen. Ne? Also ich sag mal, ich habe öfters mal sehr provokante Äußerungen auf meinem T-Shirt stehen, ne? Dass Leute stehen bleiben und gucken. Oder ich mache ein großes Plakat, was dann halt eine Aussage bringt, was die Leute so ein bisschen stört, ne? So was weiß ich, ne? Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, überzeugen Sie mich vom Gegenteil, ne? Solche Sachen zum Beispiel, ne? Und dann kommen die Leute und das sind wirklich Menschen dann so, heute sagt man getriggert, ne? Auf jeden Fall, die kommen dann und sagen, ey, das kann ich so nicht stehen lassen und dann, danke, ich habe ein Gespräch. So, und das war der Sinn der ganzen Sache. Oder in linken, wie heißt es hier, in linken Universitätsstädten, habe ich auch schon gemacht. Weißt du, dann nimmst du so einen Satz von Bertolt Brecht, das ist so ein ganz linker, aus den 20er, 30er, 40er Jahren, oder auch 50er, auf jeden Fall Anfang des letzten Jahrhunderts. Und der hat mal gesagt, in Bezug auf das auf den Nationalsozialismus. Also wer die Wahrheit nicht erkennt, also die Wahrheit über den Nationalsozialismus, der ist ein Dummkopf. Und wer diese Wahrheit aber erkennt, aber sie öffentlich eine Lüge nennt, ne, das ist eben ein ganz schlimmer Typ. Und darunter haben wir dann geschrieben, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann mehr oder weniger, ja, was sagen Sie zum Thema Wahrheit? Ne, und alleine die Tatsache, dass wir als Christen die Unverfrorenheit besessen haben, Bertolt Brecht, eine Aussage von Bertolt Brecht zu benutzen, um auf Jesus aufmerksam zu machen, das finden linke Studenten nicht gut. Und da kommt man ins Gespräch. Also nur aufgrund dieses Plakats haben wir 4 Stunden Dauergespräche gehabt und vielen Leuten über das Evangelium gesprochen. Das geht. Und damit habe ich sie nicht angesprochen, weil ich bin auch so. Ich möchte nicht angesprochen werden auf der Straße. Aber wenn ich es so mache, dass die Leute es interessant finden und auf mich zukommen, genial. Ich stehe bereit. Ja, und dann gibt es noch die Angel. Mit der Angel will der Angler einen einzigen Fisch angeln. Und er passt den Köder oder die Form des Hakens an die Fische an, die in dem Gewässer sind. Du brauchst nämlich für verschiedene Fische verschiedene Köder und verschiedene Angelhaken. Nicht jeder Fisch geht an den gleichen Haken ran. Das machen die nicht. Die sind wählerisch. Und das ist die Alltagsmission in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Universität, in der Schule. Als Christ kenne ich Menschen, auf die ich täglich treffe. Und sie kennen mich. Hier kann ich der hilfsbereite Nachbar sein. Ich kann ein offenes Ohr für die Probleme des Arbeitskollegen haben. Ich kann jetzt als Frau natürlich, im Mutter-Kind-Kreis Bekanntschaften schließen, genauso wie beim gemeinsamen Hobby. Hier bin ich selbst, der Köder und der Haken. Paulus hat gesagt in 1. Korinther 9, 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und all das können wir tun, ohne zu resignieren. Weil es schwieriger wird. Ja, es ist ein Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. In Epheser 6, Vers 12 schreibt Paulus, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und weiter schreibt Paulus, dass wir genau deshalb die geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Ich kann jetzt nicht in aller Tiefe auf die geistliche Waffenrüstung eingehen, aber wir wissen es, umgürtet mit der Wahrheit sollen wir sein. Umgürtet mit der Wahrheit sind wir bekannt als die Menschen, die Wahrheit sagen. Auch wenn es zu unserem Nachteil ist. Sind wir angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit? Sind wir gerecht, wenn wir mit Menschen umgehen? Und ist uns auch bewusst, dass wir die Gerechtigkeit von Jesus Christus haben, die uns zugesprochen wurde, nicht weil wir toll sind, sondern weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und seine Gerechtigkeit uns zugesprochen wurde? Und haben wir die Stiefel, die Schuhe der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens? Die gehören zu dieser Rüstung dazu. Haben wir den Schild des Glaubens? Ist unser Glaube wirklich stark? Vertrauen wir mit allem, was wir sind und haben, wirklich Jesus Christus? Auf was vertrauen wir wirklich selber? Auf was vertrauen wir? Vertrauen wir auf Geld? Vertrauen wir auf die Ärzte? Vertrauen wir auf die Versicherung? Hey, ich habe eine Lebensversicherung. Ich habe privat vorgesorgt für die Rente. Auf was vertrauen wir? Das kann alles weg sein. Mit dem Schild des Glaubens können wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Und der Helm des Heils. Sind wir uns unseres Heils auch gewiss? Wissen wir ja wirklich, Jesus Christus ist mein Herr. Ich habe alle meine Sünden zu ihm gebracht. Er hat sie vergeben. Wissen wir das? Wenn wir das wissen, aus dieser Gewissheit heraus, niemand kann mich mehr anklagen wegen meiner Sünden, weil Jesus hat sie getragen am Kreuz und ist dafür gestorben. Wow. Und das Schwert des Geistes. Gottes Wort. Ganz ehrlich, das ist das Wichtigste, was wir haben. Das Schwert des Geistes. Und ich sag mal so jemand wie Paul Schneider, der war im Gefängnis. So, wenn du im Gefängnis bist und dann eventuell keine Bibel mehr hast, dann hast du nur noch das, was in deinem Kopf ist. Kennst du dein Wort? Du musst nicht jedes Wort auswendig können, aber du solltest wissen, was in deinem Gottes Wort steht und ganz viel auswendig können. Denn das ist das Schwert, das du hast. Und jetzt kommt's. Und all das zusammen, da sagt dann Paulus in Vers 18 im Epheserbrief, Kapitel 6, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Die ganze Waffenrüstung, alles sollen wir anziehen. Und dann sagt er, indem ihr zu jeder Zeit betet. Das heißt, das Gebet umschließt das alles. Das wird meistens bei der Waffenrüstung vergessen zu sagen. Das Gebet ist das Wichtige. So wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte gebetet hat, schenk uns Freimütigkeit, Herr. Sie bedrohen uns. Sie wollen uns ins Gefängnis schmeißen. Sie sagen, wir sollen nicht mehr über Jesus reden. Hilf uns, Herr. Und so können auch wir beten. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Corrie ten Boom war nicht mutig in dem Sinne. Sie hatte Angst, ihr stotterten die Knie, aber sie ist ins Gebet gegangen. Und dann hatte sie den Mut, das zu tun, was ihr von Gott aufgetragen wurde. Lasst uns mutig das Evangelium verkündigen, denn es ist unser Auftrag. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Amen.